So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, die leeren Stuhlreihen kündigen an, dass schon die Urlaubszeit begonnen hat und manch einer sich schon so Richtung Urlaub begeben hat. Wir gönnen das jedem, der jetzt schon unterwegs ist. Wir werden am Freitag loszischen als Familie und sind dann auch 3 Sonntage nicht da. Wir werden gen Westen uns aufmachen. Ja, und in den nächsten Wochen gibt's noch mal jemand, der gen Westen sich aufmacht nach Amerika. Der Dennis vor, glaub, 2 oder 2,5 Jahren, der Sani. Vielleicht geht der Dennis auch noch irgendwann mal. Der Sani, vor 2,5 Jahren bist ja von Amerika hierher gekommen wieder, nach Deutschland, 3 Jahre schon. Dann haben wir dich echt gesegnet und für dich gebetet. Heute wollen wir das auch machen, wenn du jetzt nach Amerika gehst. Ich habe gehört, du hast ein halbes Stipendium und wirst jetzt da wohl auf einem College sein. Und das wollen wir echt im Segen Gottes natürlich mit begleiten und auch darum bitten, dass Gott seinen Segen gibt. Ja, und gleichzeitig möchte ich noch gerade eine nicht so schöne, traurige Mitteilung machen, und zwar dem Joachim Engel. Seine Mama ist vergangene Woche gestorben und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes heimgegangen, eingeschlafen. Das ist das Schöne daran und vor allem versöhnt auch mit Joachim und Gerlinde. Aber trotzdem ist einfach Trauer da und da möchten wir echt dich segnen und auch euch als ganze Familie, auch in der ganzen Prozess des Abschiednehmens und der Verarbeitung. Also dir da echt Gottes Segen. Ansonsten alle anderen, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch noch hier mit, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst feiert. Und bevor ich mit meiner Predigt loslegen möchte, möchte ich doch dich kurz, Sani, nach vorne bitten. Wenn wir das segnen, dann machen wir das hier vorne. Komm mal her. Und zwar, vielleicht kann sich der eine oder andere noch an den Sani erinnern, als er da war, von Amerika frisch zurückgekommen. Und die Gabi, eine sehr gute Bekannte von mir, die hat schon gesagt, wir reiben uns da. Er hat so ein anderes Verständnis vom Glauben und von Gott wie ich. Und trotzdem merke ich so, der geht seinen Weg. Und das ist echt schön. Und wenn du jetzt nämlich nach Amerika gehst, sag mal ganz kurz, wo du ungefähr hingehst und was du machen wirst und was so dein Ausblick ist. Und dann zähle ich weiter.
Also guten Morgen. Ich war ja damals in Georgia gewesen, hatte da ein wunderbares Jahr verbracht als Austauschschüler, auch über Sport, also über Football ist meine Sportart. Und ja, das hat mich jetzt die ganze Zeit in Deutschland weiter begleitet. Ich spiele jetzt momentan in der ersten Bundesliga in Marburg. Passt jetzt heute auch gelegen, dass ich direkt nach dem Gottesdienst weiterfahre und mein letztes Spiel in Deutschland dann heute bestreite. Und habe eben über den Sport ein Stipendium bekommen für eine Uni, heißt Waldorf College in Iowa. Hat allerdings nichts mit dem deutschen Waldorf-Schulsystem zu tun, sondern ist komplett unabhängig davon. Wurde da rekrutiert und bin somit der erste Europäer auf meiner Position, der da ein Stipendium für Football bekommen hat. Und ja, also es ist natürlich für mich ein Wechselbad der Gefühle, weil auf der einen Seite ist es riesen Freude natürlich, das geschafft zu haben, erstmal so weit, zu wissen wirklich, dass diese ganze harte Arbeit sich auch irgendwann in irgendeiner gewissen Art und Weise auszahlt. Auf der anderen Seite natürlich meine Familie, meine Freunde, die hier sind. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken, dass wir hier so herzlich aufgenommen wurden, auch damals schon. Wir waren 2 Weihnachtsgottesdienste auch hier gewesen, die waren wirklich wunderbar. Und ja, für mich ist einfach eine wunderbare Erfahrung, denke ich, die ich machen werde und machen darf. Und ja, so viel zu meiner Person. Also ich habe jetzt mein Visum bekommen bis 2018. Ob es mit der Finanzierung alles weiterhin so klappt, das steht in den Sternen. Ich sage, es ist Gott überlassen. Er wird schon meinen Weg geplant haben und wissen, was er tut. Von daher vertraue ich da einfach mal. Optional besteht natürlich danach eventuell, das wäre der Traum, die Chance auf eine eventuelle Profikarriere in den Staaten. Damit kann man aber nicht wirklich planen, denke ich mal. Von daher 2018 ist man ungefähr angepeilt.
Okay. Also für alle, die American Football nicht kennen, soweit ich weiß, bist du Quarterback. Richtig. So, das heißt, das ist der, der hinten steht und dann quasi als Spielführer die Leute entsprechend anweist. Ich habe mir das Finale des Super Bowl dieses Jahr auch angeguckt und dachte mir dann schon, also Dennis, wenn du mal da, Sunny, sorry. Also, Sunny, wenn du dann mal da im Super Bowl bist, dann erwarten wir als Gemeinde, dass wir, eigentlich wollte nur ich, aber jetzt denke ich, wir als Gemeinde, dass wir dann Tickets bekommen, ist doch klar. Und ansonsten, lasst uns doch miteinander aufstehen und vor allem, dass der Sunny in Amerika richtig gute Erfahrungen macht, dass er tolle Sportler kennenlernt, an denen er sich messen kann, aber dass er echt auch Menschen kennenlernt, die ihm auch in seinem Glauben an Gott weiterbringen können. Wollen wir das miteinander machen? Wollen wir ihn da segnen? Und vor allem, dass es auch für die Gabi und für die Familie Weißhaupt, die jetzt einfach mal vorerst ja zurückbleibt, echt sie auch die Gabi im Frieden loslassen kann, im Wissen, dass Gott da seine Hand drauf hält und dass auch wir echt Anteil haben an dem, was da sich entwickelt, entsteht. Lass uns doch miteinander einfach so beten. Ich möchte mich zum Sprecher machen. Halleluja. Jesus, ich möchte den Sunny echt segnen. Er soll wirklich unter deinem Sonnenschein sein Leben erleben dürfen. Ich bete echt, dass er eine wertvolle Zeit haben wird in Amerika, wo er sich natürlich sportlich auch wie ein Mann entwickeln darf, aber auch vor allem, dass er vielleicht wie so ein David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sich weiterentwickeln darf, dass er Sportler kennenlernt und Gastfamilien, Menschen, die ihn auch in der Beziehung zu dir weiterbringen, dass sein Vertrauen auf dich nicht auf Sand gebaut ist, sondern auf einem festen Fundament. Und dass auch wenn mal sportliche Rückschläge oder vorerst Niederlagen zu erkennen sind, dass er in seinem Glauben und seinem Vertrauen fest bleibt, dass du einen guten Plan mit ihm hast. Wir möchten die ganze Familie Weißhaupt segnen, die Angehörige, dass sie auch während der Zeit des Getrenntseins vom Sunny da echt mit Freude und mit Gelassenheit draufblicken können, wie sich der Kerl entwickelt. Zu deiner Ehre, ja, zur Freude von der Familie und auch wir als Babenhäuser Gemeinde wollen uns damit dran freuen, was du Gott vorhast. Segne ihn. Lass ihn euch ein Mensch sein, an dem andere Mut bekommen und Freude. Und so wie er der erste Europäer sein wird, der als Quarterback hier ein Stipendium hat, dass er Menschen, die mutlos sind, weil es das vorher noch nie gab, an ihm Hoffnung schöpfen für ein neues Abenteuer, für etwas Neues wagen und für diesen Sprung ins kalte Wasser, nicht ins kalte Wasser, sondern in deine Arme. In Jesu Namen. Amen. So, Gottes Segen dir, gell?
Vielen Dank.
Dankeschön. Und ich freue mich wirklich über den Kontakt, gell? Sind wir gespannt und wir hören, was sich da entwickelt. Vielleicht ist auch die Predigt jetzt auch gerade ganz speziell für dich, aber nicht nur, eigentlich predige ich für mich. Wenn ihr was daran mitnehmen könnt, dann freut's mich. Und zwar, die Überschrift meiner Predigt ist, mit Jesus auf der sicheren Seite. Ich komme später drauf, dass das jetzt, dass es aber bedeutet, es gibt eine unsichere Seite. Also, mit Jesus auf der sicheren Seite. Und ich möchte eigentlich gerade aus dem Text, wo wir letzte Woche von meinem Freund Siegfried Tomaszewski den Vers aus 1. Johannes 5, er hat den Vers 5 gebracht. Ich möchte mal einige Verse aus diesem Kapitel lesen, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, und lese mal einige Verse. Wer denn zu verschiedenen Versen was dazu sagen? Also 1. Johannes, Kapitel 5, ab Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren, und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer ringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er, Jesus Christus, der als Mensch zu uns kam, wurde in zweifacher Weise als Sohn Gottes bestätigt, bei seiner Taufe und bei seinem Opfertod, mit anderen Worten, durch Wasser und durch Blut. Wohlgemerkt, nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und durch das Blut. Und diese Bestätigung kommt vom Geist Gottes selbst, und der Geist ist die Wahrheit. Somit sind es drei Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut, und die Aussage dieser drei stimmen überein. Wenn uns Menschen etwas bezeugen, schenken wir ihrer Aussage Glauben. Aber die Aussage Gottes hat ein ungleich größeres Gewicht, zumal es dabei um Jesus Christus geht, den Gott selbst als seinen Sohn bestätigt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Er will nicht wahrhaben, dass Gott als Zeuge für seinen Sohn eingetreten ist. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat, denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Soweit der Bibeltext. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns gute Gedanken schenkst, dass du über uns gute Gedanken hast. Und ich bete dich, dass dein Wort in uns Glauben entwickelt, Vertrauen, eine feste Zuversicht und Hoffnung, dass du ein Leben, eine Perspektive, eine Ewigkeit für uns bereitet hast. Leben im Überfluss. Amen. Hier aus dem 1. Johannes im Vers 1, im Kapitel 5, Vers 1 heißt es: Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jetzt: Ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder des Vaters. Das heißt, wenn wir aussprechen und sagen, ich glaube, dass Gott mein Vater ist, dann ist es gleichbedeutend, dass wir auch die anderen Kinder Gottes lieben sollen. Das ist im ganz engen Sinne gestrickt, sind es natürlich mal wir als Gemeinde. Wir verstehen uns als Geschwister, und der Appell Gottes ist, wenn du sagst, du liebst Gott, dann musst es dir echt auch dann musst du dich auch dafür entscheiden, deine Geschwister zu lieben. Die Menschen um dich herum. Ich weiß, der Pfarrer Greifenstein vom Pfarrerkabarett, der hat mal von seinem Mentor gesagt bekommen, als er sich gerieben hatte mit als junger Vikar in seiner Kirchengemeinde. Und dann hat sein Mentor zu ihm gesagt, weißt du, eins musst du merken, es gibt nichts Blöderes als Leute. Ich weiß nicht, ob das ein Trost war oder ob das ein Frust war. Auf jeden Fall, es gibt's, dass wir uns reiben aneinander. Und trotzdem ist die grundsätzliche Entscheidung da, hey, wenn ich Gott als Vater anrufe, dann muss ich erstmal auch meine Geschwister bejahen. Meine Leute, die um mich herum sitzen. Ihr könnt jetzt mal um euch herum gucken und dann nicht sagen, oh, ich lieb eigentlich vor allem den, der heute nicht da ist, sondern die Menschen um dich herum, hast ein Ja zu denen. Das ist jetzt der enge Sinn. Dann gibt's aber auch diesen im weiteren Sinn. Natürlich die Christen, die hier in Babenhausen sich in den Gottesdiensten treffen, die deutschlandweit, europaweit, weltweit sind. Und dann der noch weitere Sinn, lieben wir die Menschen, die zwar von Gott kommen, aber sich noch gar nicht als Christen verstehen, die uns vielleicht auch manchmal ein Widerwort haben, die uns nicht mögen. Ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder des Vaters. Und hier ist nicht gemeint wie so ein Popstar oder so ein Footballstar, der von seiner Menge zugejubelt wird als erster europäischer Quarterback, wenn du dann so diesen Ball wirfst und der Fänger und Touchdown und gewonnen und dann so mal das Mikrofon kriegen und dann so, wow, ich liebe euch alle. So diese Liebe ist ja nur quasi dieses Erwidern eines Zurufes, einer Sympathie der Menge. Das ist nicht gemeint, oder wenn da Bryan Adams oder so auf Deutschlandtour ist und die erste E-Gitarrenklang ertönt nach halbstündiger Verspätung und die Menge jubelt und er denkt, wow, I love you all. Das ist nicht die Art von Liebe, die da gemeint ist, sondern es ist dieses gemeint, eine Liebe, die aktiv wird. Letzte Woche haben wir gehört, dass Glauben ein Aktivwort ist. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle begreifen und begriffen haben, dass Liebe ein Aktivwort ist. Wenn ich nur jemanden verbal zuspreche, ich liebe dich, aber das Ganze nicht in Aktion mit Aktion bestätige, ist es nichts wert. Gut, ich sag echt gern und leicht zu meiner Frau, boah, ich hab dich lieb, ich lieb dich. Aber dieses dann auch darin sichtbar machen zu lassen, dass selbst wenn ich mal keinen Bock hab, dass ich trotzdem unser Baby wickel oder nachts aufstehe und ihr dadurch meine Liebe zeigt, dann sind die akustischen Worte nichts wert. Liebe muss sichtbar werden. Und die Frage ist schon auch, oder der Appell, den Gott da uns gibt, hey, wenn du sagst, dass du ein Kind Gottes bist, dann musst du auch deine Geschwister, die anderen Kinder Gottes, lieben. Liebe zu anderem muss aktiv werden, sonst hat's keine Auswirkung. Und sonst ist es nur ein Vorsatz. Und wisst ihr was? Ich kenne gute und negative Vorsätze. Und ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, die meisten Vorsätze werden, die wenigsten Vorsätze werden umgesetzt. Als ich in meinem alten Beruf da nur war, da gab's einige Lottospieler. Und ein Vorsatz, den ich immer wieder gehört habe, wenn ich die Million ziehe, dann mache ich was auf dem Schreibtisch meines Chefs. Könnt ihr euch das vorstellen, was? Das ist ein Vorsatz, der definitiv nie passieren wird. Aber die Leute stehen da mit einer Inbrunst da und erzählen dir das vor den Kollegen, was sie da alles machen werden, wenn sie die Million ziehen. Ein Vorsatz, der nie passiert, nie umgesetzt wird. Ich kenne auch viele Vorsätze in Form von meistens 31.12.2013 höre ich mit Rauchen auf, nehme App, werde ein besserer Mensch. Ich weiß nicht, was ihr da schon mal gehört habt. Der Vorsatz wird glaubwürdig kommuniziert. Der ist, die Leute stehen so vor dir und sagen das mit einer Intensität, aber wenn der Vorsatz nicht in die Tat umgesetzt wird, ist er nichts wert. Das Tückische an einem Vorsatz ist aber, dass wir, dass solche Vorsätze uns vorgaukeln, wir meinen das ernst. Wenn jemand dir irgendwas da so glaubhaft erzählt, dann wirkt es so, als meint er es ernst. Aber ob er es ernst meint, das kriegen wir erst dann mit, wenn er es in die Tat umsetzt. Jetzt bei einem Amoklauf, da ist denn das Geschrei groß, hat niemand den Vorsatz gehört. Wenn irgendeiner irgendwo, war jetzt auch in der Gesamtschule doch mal so ein auf der Damentoilette, ich bringe euch alle um und so. Okay, eine Tat, das ist ein Vorsatz, wo auf einmal doch ernst genommen werden muss. Und da war dann mal kurz die Panik da. Was, wenn der das ernst meint? Da ist ja glücklicherweise nichts passiert. Ein Vorsatz ist so lange aber ein Vorsatz, bis in die Tat umgesetzt wird. Und ich mag uns Mut machen, dass für uns gerade der Bereich Liebe, unsere Geschwister lieben, als nicht nur ein Vorsatz ist, sondern dass wir es in die Tat lernen umzusetzen. Und das gilt auch umgekehrt, heißt in Vers 2, die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Als ich das so gelesen und in der Vorbereitung war, dachte ich, boah, das ist jetzt gerade voll für mich der Stimmungskiller gewesen und vielleicht für euch auch, dass das umgekehrt bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Und dann denke ich so, oh, ist es nicht genau der Krampf, an dem wir doch immer wieder scheitern, nach seinen Geboten leben? Das klingt doch so gesetzlich. Das ist so ein, geht's also doch nur um das Einhalten von Regeln? Meinte das Gott, wenn es heißt, dass wir nach seinen Geboten leben, am Einhalten von Regeln? Wisst ihr, das ist ja das Spannende, gerade bei manchen Pharisäern, je nachdem wie orthodox sie ihren Glauben verstehen, dass die dann noch nicht mal am Sabbat den Lichtschalter anmachen können, weil das eine wie heißt denn das nochmal, eine schöpferische Tat ist, die schaffen ja quasi das Licht in dem Moment oder ein Feuer anzünden. Das geht gar nicht. Einhalten von Regeln in Kleinigkeiten. Meint das, wenn es hier heißt, dass wir nach seinen Geboten leben? Geht es also um das Einhalten von Regeln? Ich bin der Überzeugung, dass ob ein Mensch Gesetze einhält oder nicht, sagt nichts über sein Herz aus. Das sagt nichts über sein Herz aus. Du kannst den diszipliniertesten Menschen haben, der wirklich vorbildlich alles sauber geordnet, grenzwertig, pedantisch organisiert. Und du weißt nicht, ob sein Herz nicht doch böse ist, ob in seinem Herzen so viel Aggression drin ist, ob in seinem Herz so viel Mordlust drin ist. Einem einfach mal einen in die Fresse hauen, obwohl er ein total freundlicher, aufrichtiger und gutbürgerlicher Mensch ist. Das Einhalten von Regeln sagt nichts aus über das Herz. Aber um was es geht, ist die Ethik. Um den Charakter, um die Sinnesart. Ethik wird oftmals für viele Sachen verwendet, die wir in die Argumentation packen. Ich möchte diesen Aspekt der Ethik beleuchten. Und zwar geht es um den Charaktereigenschaft, um diese Sinnesart. Warum mache ich was? Nicht nur das formale höflich sein, sondern bin ich von Herzen freundlich und höflich. Nicht nur das formale Einhalten von eine ganz klare Steuererklärung abgegeben und nur nicht mal, was weiß ich, den Bleistift von der Firma, den man, oder ein Kugel, den man versehentlich eingeschickt hat, da quasi, jetzt habe ich geklaut oder so, sondern nee, um den Charakter stehe ich auch zu dem, wie ich das meine. Meine ich das auch so? Bin ich authentisch in dem, was ich sag und in dem, wie ich handle? Jesus gibt uns da auch ein ganz gutes Beispiel. Er sagt, nicht der was geklaut hat, ist ein Dieb, sondern der sich in seinem Herzen schon vorgenommen hat, was zu klauen. Nicht der die Aktion gemacht hat, nicht der Ehebruch begangen hat, ist ein Dieb, sondern der schon im Herzen, in Gedanken, im Kopfkino das vor sich durchzelebriert hat. Und dann war es dieser Vers 5, über den der Siegfried letzte Woche gesprochen hat, gepredigt hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nur der glaubt. Glauben, und jetzt sind wir wieder bei diesem Aktivwort. Glauben hat nur dann eine Auswirkung, wenn es auch an was gemessen werden kann. Ihr kennt diese Story von diesem Seiltänzer über dem Niagara-Fällen. Erst neulich gab es jetzt wieder jemand, der doch über den Grand Canyon in 25 Minuten drüber gelaufen ist, oder 32 Minuten, hab's vergessen, wie viel. Wenn ich passiv da als Schaulustiger stehe und gefragt wird vom Reporter, glauben Sie, dass der das schafft, da über das Seil zu laufen, dann kann ich ganz leicht sagen, ja klar, glaube ich das. Ja, das schafft der. Und wenn dann derjenige fragt, ja, wie sieht's denn aus, glauben Sie auch, dass der da einen Schubkarren über das Seil, und dann kann ich sagen, na, das schafft der, überhaupt kein Problem. Und wenn ich dann gefragt wird, ja, wenn das so ist, sind Sie denn bereit, in den Schubkarren einzusteigen, dass er sie drüber... Das ist Glauben. In dem Moment, wenn das quasi in Aktion kommt. Der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir haben letzte Woche gehört, es gibt also 4 Aussprüche über Gott, die wir glauben müssen. Echt als ein Muss, sonst ist unser Glaube echt begrenzt. Und zwar, dass Gott allmächtig ist. Glauben wir das? Dass Gott allwissend ist. Dass Gott allgegenwärtig ist. Und dass er unwandelbar ist. Allmächtig. Ich wurde auch schon mal irgendwo, entweder habe ich es gelesen oder mit konfrontiert, ist Gott so allmächtig, dass er einen Stein machen kann, den er selbst nicht hochheben kann? Also, geht nicht, ist er doch nicht allmächtig, wenn er nicht einen Stein kreieren kann, den er selbst nicht hochheben kann. Das hat ja jetzt nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Allmächtig heißt, bin ich überzeugt davon in meinem Leben, dass Gott bei allem immer die Kontrolle hat, egal wie mein Leben gerade läuft. Dass Gott allwissend ist. Allwissend, da geht es jetzt nicht drum, was irgendwelche Wissenschaftler bisher noch nicht entdeckt haben, sondern es geht mir drum, dass er echt auch die verborgenen Dinge meines Herzens kennt. Wisst ihr, und da unterscheidet sich ja auch Religion vom Glauben. Vom Glauben an Gott, weil Religion bedeutet, ich weiß, da gibt's einen eine Kraft, einen Gott, eine Macht, und ich versuche mit gewissen Regeln diese Macht zu besänftigen, damit ich ein gutes Leben habe. Und zu denken, der ist so doof, der kriegt nicht mit, was bei mir drin abgeht. Allwissend heißt, dass selbst die verborgenen Sünden, die Bösartigkeit meines Herzens ist für Gott nichts Verborgenes, sondern er weiß über alles Bescheid. Glaube ich, dass Gott allwissend ist und ich vor ihm eigentlich echt wie ein offenes Buch da stehe oder da sitze? Glaube ich, dass Gott allgegenwärtig ist? Wie leicht kommen wir in diesen Trend, dass wir denken, boah, Sonntag, Lobpreis, Gottesdienst, ich habe Gott so richtig gespürt, es war so super, dass er da war, als wäre er nur hier oder im Lobpreis, als hätte es im Alltag keine Auswirkung. Gott allgegenwärtig ist, dass dort, wo ich auch mich nicht so fühle, als wäre Gott da, wo ich mich alleingelassen, isoliert, abgestempelt, degradiert, frustriert fühle, ist Gott trotzdem da. Glaube ich das? Ich mache uns Mut, dass wir das glauben. Und dass er unwandelbar ist. Oh, das ist für uns unglaublich zu begreifen, dass Gott die Konstante ist. In einer Zeit, in einer Welt, in der sich alles verändert, immer alles verändert. Vor 4 Jahren war für niemand Facebook ein Thema. Heute können sich die Menschen gar nicht vorstellen, dass das Leben ohne Facebook möglich wäre oder ist. Ohne ein Smartphone, wo jederzeit meine Landkarte, meine Position, wo ich bin, was hätten manche Oktoberfestleute sich gefreut, hätten die früher meinen Standort bestimmen können. Wo bin ich eigentlich denn? In welchem Bett wache ich jetzt schon wieder auf? Standort bestimmen, wo bin ich denn? Er ist die Konstante in dieser ständig wandelnden und verändernden Zeit. Und diese Dynamik, die ist gerade im Filmtechnischen, wenn zum Beispiel Comics gedreht werden, ist das eine richtig schwierige Sache. Da gab es richtig große Herausforderungen auch. Wie filmt man einen Comic, wenn sich eigentlich von der Kameraführung wie auch vom Bild es sich alles ständig verändert? Irgendwo muss eine Konstante sein, damit das Ganze auch logisch ist, damit der Film auch vom Visuellen gut zu sehen ist. Und da sind die am Tüfteln und am rausfinden, wie es geht. Gott ist unwandelbar, er ist die Konstante bei einer verändernden Welt. Und konstant heißt auch, bei ihm muss ich nicht in der Panik leiden, nimmt er mich heute an oder nimmt er mich nicht an? Bin ich heute sein Kind oder bin ich heute nicht sein Kind? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kannte das als Kind, dass es Phasen gab, wo ich wusste, jetzt habe ich echt Mist gebaut. Und eigentlich wird mein Vater sowas von überhaupt nicht begeistert darüber sein. Und wenn ich das nächste Mal komme, dann kann es sein, ich kriege eine richtig abgewatscht. Damals durfte man das noch. Ich habe aber nie daran gezweifelt, dass mein Vater ist und auch mein Vater bleibt, egal was ich mache. Das kann sein, dass ich wirklich den größten Mist gemacht hätte, vielleicht bis hin, wenn ich jemanden umgebracht hätte, wäre trotzdem mein Vater geblieben. Bei Gott sehen wir es auf einmal differenzierter und denken dann so, ob er dann überhaupt noch sagt, du bist mein Kind, oder ob ich dann nicht mich quasi von ihm verstoßen empfinde, wenn ich komme und sage, Papa, ich habe Mist gebaut, und das macht mir so Mut, dass Gott unwandelbar ist. Er hat gesagt, ich bin dein Vater, dann bin ich dein Vater. Das übernatürliche Wirken Gottes, dass er allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, unwandelbar ist, das übernatürliche Wirken Gottes muss sich in unserem natürlichen Lebensstil wiederfinden. Und ich mache uns Mut, dass wir uns immer wieder mit der Erwartungshaltung Gott gegenüber öffnen, äußern, dass er und seine Verheißung in meinem Leben viel Raum kriegen. Ich überspringe jetzt ein paar Verse, möchte auch an den Vers 11 gehen, in 1. Johannes Kapitel 5. Und da heißt es, und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Und der Vers, auf den auch so jetzt die Predigt gedanklich aufgebaut ist, ist, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe die verschiedenen Übersetzungen verglichen. In der Elberfelder heißt es einfach nur, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Aber hier, ich habe die neue Genfer Übersetzung, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Es geht um eine Verbindung. Eine Verbindung, die spürt man. Das ist einem bewusst, da ist was da. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so auch erlebt habt oder kennt. Gestern haben wir von Nachbars die Eltern getroffen. Und vor 2 Jahren haben wir mal bei denen übernachtet, 1, 2 Nächte im neuen Bundesländer. Und die Begegnung war so, dass ich gemerkt habe, da ist eine Verbindung, da ist eine Offenheit, da ist eine Herzlichkeit. Wir haben nicht viel miteinander zu tun, aber die Verbindung ist da. Die Begegnung ist auf einer anderen Ebene. Wir sind uns nicht fremd. Wie ist es mit Jesus? Erlebst du da eine Verbindung? Ist es was, wo du sagst, ja, da ist eine Verbindung da. Ich bin mit Jesus verbunden. Oder ist es der Name eines Fremden, einer fremden Person aus einer vergangenen Zeit? Wer mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben. Und wer mit ihm nicht verbunden ist, hat das Leben nicht. Und hier kommt für mich auch die Spannung, die Dramatik in dem Ganzen. Wir reden nämlich immer von einer frohen Botschaft. Das Gospelhaus heißt gute Nachricht, Good Spell, ein Haus, wo gute Nachricht ausgesprochen wird. Und wir begründen das auch, das Zentrum des Evangeliums steht in Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wow. Da steckt nicht nur eine gute Nachricht, sondern es steckt auch eine schlechte Nachricht drin. Und das ist eine Dramatik. Eigentlich ist es mir, merke ich, das ist, fängt mir an, in mir eine Not zu werden. Ja klar, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber was ist mit den Menschen, die nicht glauben? Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben nicht. Boah. Wie stark war ich fokussiert vor allem auf dieses, ja, wie toll, ich glaube ja an Jesus, also hurra, ich hab das Leben. Und dann gucke ich um mich herum und denk so, wir leben in so einer anonymen Zeit, anonymen Gesellschaft. Und die Menschen um mich herum wissen vielleicht gar nicht von dem, was mein Leben ausmacht, was mir diese sichere Bank sein lässt. Am 6. Juli ist ja wieder eine Hochzeit und ich war in meinem Leben auf so vielen Hochzeiten. Sarah heiratet ja in Ulm. Ich war in meinem Leben auf so vielen Hochzeiten und ich weiß, dass es eine Zeit lang gab, da hat man regelmäßig Reise nach Jerusalem gespielt. Weiß ich, Spiel kennt ihr ja alle, wurde in Klassenfahrt und so weiter auch gespielt. Ich hatte da als ich mal in Griechenland mit 15 war, waren wir in einem Lokal, irgendeiner Taverne, da wurde jeden Abend Reise nach Jerusalem gespielt. Und ich würde mittlerweile sagen, ich bin Meister im Reise nach Jerusalem spielen. Und ich konnte damals in Griechenland, ich habe immer gewonnen. Und das Spannende war, auf einer Hochzeit gab es mal dieses Spiel Reise nach Jerusalem in einem Art Partnerspiel. Das heißt, es war ein Mann und eine Frau zusammen, die sollten sich an der Hand halten und dann gemeinsam dieses Reise nach Jerusalem Spiel spielen. Jetzt wusste meine Partnerin in dem Spiel nicht, dass ich der Meister im Reise nach Jerusalem Spiel bin und dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Die wusste das nicht und die war extrem im Stress, weil ich so ruhig und entspannt gelaufen bin und so getan hätte, als wenn nichts wäre, versucht davon abzulenken. Und ich habe gemerkt, die war immer so: "Ah, du musst gucken, dass wir nicht rausfliegen." Dann habe ich gesagt: "Ganz locker, bleib echt locker. Wir gewinnen. Ihr werdet nicht erraten, wer gewonnen hat." Ja, ich war's tatsächlich. Ich war mir dessen sicher und konnte deswegen entspannt diese Reise nach Jerusalem spielen. Wir haben zum Schluss gewonnen. Für sie war das nicht so. Das heißt, in ihr war eine Aufgewühltsein. Und wie oft kennen wir das, dass Menschen aufgewühlt durchs Leben rasen, weil sie sich dessen nicht sicher sind, was dann kommt. Wisst ihr, ich habe auch schon verloren bei Reisen nach Jerusalem. Hat an Selbstüberschätzung auch gelitten. Das ist ja aber nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, bin ich mir dessen sicher, dass ich die sichere Bank Jesus habe und eine Perspektive, wo ich echt sagen kann, ich habe das Leben, auch wenn ich vielleicht, wenn es hier so noch nicht wirklich aussieht. Und wie fair und wie richtig wäre es und ist es, wenn wir den Menschen um uns herum auch dieses vermitteln würden. Sei nicht aufgewühlt, sei nicht. Es gibt eine Möglichkeit, im Leben Sicherheit, Stabilität zu erfahren. Mit Jesus auf der sicheren Seite. Und ich glaube, wenn wir heute, morgen fragen würden, hey, wie war dein Leben, bevor du Jesus kennengelernt hast und was hat sich jetzt verändert? Wir hätten die Spannen und wir haben sicher spannende Erlebnisberichte von Leuten, die sich getrieben fühlen, wie damals meine Partnerin beim Reisen nach Jerusalem Spiel, und dann in diese Sicherheit zu kommen, hey, ich weiß, ich muss mich da gar nicht abstrampeln, jemand kümmert sich und sorgt sich um mich. Und hier entsteht so für uns eine Spannung. Es gibt nicht nur eine gute Nachricht, es gibt auch eine schlechte Nachricht. Und wir leben als Gemeinde, oder ist die Frage, leben wir als Gemeinde nicht eigentlich wie auf einem Rettungsboot, einem sicheren Ort? Oder interpretieren wir das für uns so als das Rettungs-U-Boot, wo wir abtauchen, inkognito sind, unter uns, im frommen Kuschelclub? 1. Johannes sagt: Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder des Vaters. Und damit möchte ich gedanklich auch abschließen, dass ich uns Mut mache. Nicht nur diese pauschale, ja, wir wissen, Gott liebt alle Menschen, sondern: Was machst du und ich für einen Unterschied in der Welt, dass die vielleicht Gott auch noch gar nicht persönlich als Vater erlebt oder kennengelernt haben, was für einen Unterschied machst du, mach ich, dass Menschen diese Liebe erfahren können? Ich weiß, brauchen kein schlechtes Gewissen machen in Form von, wenn du dem nichts von der Liebe Gottes sagst, dann wird's der vielleicht gar nicht hören. Das ist Stress und dann komme ich in Druck. Aber andererseits beobachte ich manchmal, und ich habe ja mittlerweile 3 eigene Kinder, dass ich mich auch gern mal rausziehe und beobachte, wie gehen eigentlich meine Kinder miteinander um, wenn ich nicht da bin. Wie gehen die miteinander um? verprügeln die sich und sagen, was geht mich der andere an oder so? Oder ist da ein Interesse und eine gegenseitige Ermutigung da? Und das wünsche ich uns, dass wir als die, die Gott als Vater kennengelernt haben, das auch sichtbar machen für die Menschen um uns herum. Und gleichzeitig immer wieder die Möglichkeit geben, Leute, das Leben lohnt sich mit Jesus. Das Leben lohnt sich mit Jesus. Also bei mir ist deswegen nicht alles gut und es ist nicht alles einfach. Und im Dienst Jesu stehen, ja auch Vollzeit im Dienst stehen, ist ja nicht immer Zuckerschlecken. Aber es lohnt sich und ich möchte keinen Tag missen, wo seit ich Christ bin, mit all den Herausforderungen, mit all den Riesen, die man zu, mit denen man zu kämpfen hat. Ja, so lade ich uns ein, dass wir Gott vertrauen, dass er, der Allmächtige, Allwissende, immer da sein, der Unwandelbare, unser Leben reich macht durch seinen Sohn Jesus. Amen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du da bist und da sein wirst, wenn wir dich brauchen und wenn wir nach dir suchen. Wie gut ist, dass du unwandelbar bist. Und Jesus, ich möchte echt beten, dass in unserem Umfeld die Menschen die frohe Nachricht, die frohe Kunde erfahren. Und dass diese nicht so gute Nachricht in ihnen ein Aufmachen bewirkt, ein Aufmachen zu dir hin. Jesus, ich glaube, dass dein Tod am Kreuz uns Leben bringt, in vollem Genüge. Und ich bete echt, dass dieses Leben für die Menschen sichtbar wird und dass es ergriffen wird. Jesus, ich bitte dich, rüste du uns zu, stärk du uns und ermutige du uns, dort auch kühne Schritte im Glauben zu wagen, im Glauben mit dir. Ja, in deinem Wort heißt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und so bete ich, dass wir manche Mauer der Ängste überwinden können, um diese Liebe in uns sichtbar werden zu lassen. Dass Glaube und Liebe für uns keine Passivwörter bleiben, sondern Aktivwörter. In Jesu Namen. Amen. Amen.